Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und ja, Corona ändert alles, nicht nur das Theater, auch Stadtplanung und Architektur, wenn auch letzteres eher etwas langfristiger. Das beschäftigt aber die Akademie der Künste in Berlin in einer neuen Ausstellung über die europäische Stadt und wie sie mit äußeren Einflüssen wie Klimawandel und eben auch Krankheiten umgehen kann. Kurator dieser Ausstellung ist ein renommierter Architekt, Matthias Sauerbruch nämlich, der dort 33 Projekte vorstellt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was sind das für Projekte?
Ja, das ist ein sehr breites Spektrum. Beispielsweise Florian Nagler mit seiner Klasse an der TU in München nachhaltige Baustoffe recherchiert und die haben buchstäblich in Puppenhausgröße kleine Häuser aus Lehm und Holz gebaut, die praktisch ohne große Technologie fast von den Leuten, von den Menschen selbst gebaut werden können mit geringstem Energieaufwand. Also das Spektrum ist sehr breit und es gibt viel zu entdecken und viel zu sehen.
Gerade letzteres klingt eigentlich eher wie eine Utopie. Ist das so etwas realistisch, solche sehr low-key Lehmbauten in einer europäischen Stadt?
Also es kommt auf den Kontext ein bisschen an. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Aber beispielsweise mein eigener Beitrag handelt auch vom Thema Holz, weil Holz aus unserer Sicht, haben wir mal provokativ gesagt, das ist der Beton des 21. Jahrhunderts. Und Holz wurde traditionellerweise ja nur, sagen wir mal, im alpinen Bereich oder in irgendwelchen provisorischen Bauten und so weiter verwendet. Holz wird plötzlich zum Material, was auch mitten in der Stadt auftaucht. Das ist sehr spannend, das ist interessant, das ist auch eine architektonische Herausforderung, der wir uns gerne stellen.
Holz wird ja sogar immer öfter verwendet eigentlich im Bauen. Das begann ja vor ein paar Jahren und inzwischen hat man den Eindruck, dass das in europäischen Städten immer präsenter wird. Das heißt, weil Sie gesagt haben, Holz, Beton des 21. Jahrhunderts, nehmen wir mal dieses Material, nehmen wir mal dichte Städte, wo aber auch ja bestimmte Sicherheitsbedingungen ja auch erfüllt sein müssen, Stichwort Brandschutz. Könnte Holz tatsächlich das Material der Zukunft sein für die europäische Stadt?
Naja, es bringt einen riesigen Vorteil mit sich oder eine Grundvoraussetzung, nämlich dass es CO2-neutral ist oder so gut wie CO2-neutral. Und das kann man natürlich von keinem anderen Baustoff sagen. Dazu ist es ein nachwachsender Baustoff. Das heißt also, er ist theoretisch unerschöpflich. Zum Beispiel der Brandschutz ist eine Einschränkung, aber da gibt es mittlerweile wesentliche Fortschritte, sowohl in der Holztechnologie als auch in der Betrachtung und in den Kompensationsmaßnahmen im Umgang mit Brandgefahren, sodass wir im Augenblick ohne große Probleme nach deutscher Gesetzeslage Holzhäuser bis zu 7 Geschossen bauen können und mehrere Hochhäuser im Augenblick in der Planung sind. Das heißt, es ist also ein Bereich, der sich durchaus entwickelt im Augenblick. Und es gibt natürlich auch noch alle möglichen Verbundvarianten, also Holz und Beton und Holz und Stahl und so weiter und so fort.
Aber ich schlussfolgere so ein bisschen aus Ihren Worten, dass diese Ausstellung eher auf, sag mal, Visionen auch für die Zukunft ausgerichtet ist. Oder gibt es auch Projekte, die aus dem Bestand in den europäischen Städten, der ist ja oft recht alt, also
ja,
sagen wir,
nein,
viele,
da haben,
ne?
Sie vollkommen recht.
Was ist da zu sehen?
Ja. Das war jetzt ein Beispiel, das ich rausgegriffen habe. Nein, das Thema Weiterbauen ist ein riesiges Thema, also auch unter ökologischen und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, denn also wir können die Stadt auch als eine Art von Ressource betrachten, also ganz buchstäblich die Häuser, die existieren, müssen nicht mehr gebaut werden. Die Energie, die da reingeflossen ist, die kann man weiterverwenden und sagen wir mal die Umnutzung, Anpassung, das Upcycling von bestehender Gebäudesubstanz wird ein riesiges Thema sein, ist schon ein riesiges Thema, aber wird noch wichtiger werden in den nächsten Jahren. Und da gibt es einige Beispiele, die wir da sehen können in der Ausstellung. Das fängt an beim klassischen Denkmalschutz, aber es gibt auch ein Beispiel von Almut Ernst und Armand Grüntuch, die bauen in Berlin ein ehemaliges Gefängnis um in ein Gästehaus, das heißt also sozusagen 180 Grad Kehrtwende, was die Nutzung betrifft und benutzen eben diesen preußischen Backsteinbau als eine Grundlage für eine ganz moderne Architektur.
Was ist denn nachhaltiger Denkmalschutz?
Also Denkmalschutz und Nachhaltigkeit sind ein bisschen zwei verschiedene.
Die beißen sich oft, oder?
Ja, das ist richtig. Ja. Genau, also beim Denkmalschutz geht es natürlich in erster Linie um den Erhalt des Kulturerbes. Und das ist manchmal dann auch das ein bisschen zu Lasten der, sagen wir mal, pragmatischen Seite und auch vielleicht der nachhaltigen Seite. Es muss nicht unbedingt so sein. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass Nachhaltigkeit nicht nur mit quantifizierbaren Phänomenen zu tun hat, also mit Energieverbrauch und Ähnlichem, sondern natürlich auch mit der Identität, mit der Qualität des Ortes, mit unserer Geschichte, mit dem, was wir ja neuerdings auch offiziell Heimat nennen, also offiziell im Ministerium Heimat nennen, das heißt der Ort, an dem wir zu Hause sind. Nachhaltigkeit beinhaltet im Grunde genommen Langlebigkeit und niemand wird sein Haus lange erhalten und pflegen und sicher gehen, dass es überlebt, wenn er es nicht liebt, wenn er da nicht gerne ist, wenn er da nicht zu Hause ist.
Und die europäische Stadt, die setzen Sie ja bei dieser Ausstellung jetzt mal als gegeben hin. Wie definieren Sie die eigentlich?
Also die europäische Stadt unterscheidet sich natürlich wesentlich von amerikanischer oder asiatischer Stadt, einfach durch die Geschichte und die, sage ich mal, gewachsenen Typologien, die wir zumindest in den Innenstädten vielfach noch vorfinden. Aber die europäische Stadt hat sich natürlich unglaublich verändert über die Jahrtausende. Und wir denken, dass auch jetzt sozusagen ein Moment gekommen ist, wo sich die Stadt in vielfältiger Hinsicht wieder anpassen muss. Es ist so ein eigentlich ein Moment wie vor 100 Jahren, möchte man fast sagen, zwischen den Kriegen oder auch vielleicht in der Nachkriegszeit, wo wir ganz grundsätzlich nochmal über das Bauen nachdenken müssen und damit natürlich über die Stadt und auch unser Zusammenleben in der Stadt.
Und ist da die europäische Stadt ganz besonders gerüstet für eine nachhaltigere Zukunft zum Beispiel, auch jetzt mit der Corona-Erfahrung?
Also wenn Sie sich mit Leuten über die Stadt unterhalten, dann hören Sie ja meistens Beschwerden. Die meisten Leute sagen, oh, das ist ja so laut und das ist gefährlich und da gibt es Feinstaub. Und da gibt es diese und jene Nachteile und da werde ich ganz nervös. In Wirklichkeit ist die Stadt natürlich auch ein großartiges Angebot, weil einfach mit der Dichte eine Vielfalt einhergeht, ein kulturelles Angebot, Arbeitsangebot, verschiedene Wohnangebote und so weiter und so fort. Und das ist natürlich schon mal eine hohe Qualität, an die wir uns irgendwo auch bis zu einem gewissen Grad gewöhnt haben. Und wenn wir feststellen, dass die Stadt zum Beispiel einer der größten Emittenten von CO2 ist, dann muss man das nur mal genauer betrachten und muss mal hingucken, wie viel von einem einzelnen Städter beispielsweise emittiert wird im Vergleich zu einer einzelnen Person, die auf dem Land lebt. Und da wird man feststellen, dass die Stadt eine vergleichsweise effizientere, umweltverträglichere Daseinsform ist. Und darauf aufbauend, auf solchen Beobachtungen aufbauend, denken wir, muss man die Stadt weiterentwickeln.
Aber unter welchen Bedingungen ist eine Stadt pandemieresistent?
Ich kann mal so sagen, wir sind eigentlich der Meinung, dass die Stadt dichter werden muss. Und zwar deswegen, weil wir das uns nicht endlos aufs Land ausdehnen wollen, nicht endlos den Boden überdecken wollen, nicht endlos unsere Infrastrukturen, also zum Beispiel Straßen, weiterbauen wollen, sondern versuchen wollen, das, was wir haben, effizienter zu nutzen. Das führt dann zu einer Verdichtung oder muss zu einer Verdichtung führen. Und das steht natürlich tendenziell erstmal im Gegensatz zu dem Wunsch, Abstand zu halten innerhalb der Pandemie aus Infektionsgründen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich die ganzen Entwicklungen, die im Augenblick gerade so im Gange sind, wenn man die alle betrachtet, kann man feststellen, dass es auch einen riesigen Wunsch nach Nähe gibt. Das ist im Grunde genommen dieses soziale Phänomen, dass Menschen einfach gerne zusammen sind, sich austauschen miteinander, weiß ich was, feiern, ins Museum gehen, ins Kino gehen und so weiter und so fort, dass das einfach so eine Art von Grundbedürfnis ist. Und ich glaube, wir werden unsere Energie und unsere Innovationskraft darauf setzen, das auch möglich zu machen. Das kann nun einerseits durch Medizintechnik gelöst werden, indem die entsprechenden Pharmaka oder Vakzine gefunden werden, die uns da helfen. Oder es gibt sozusagen Weiterentwicklungen, ich sage jetzt mal metaphorisch, des Mundschutzes, also auch in den Raum hinein, Möglichkeiten der Distanzierung. Wir sehen das ja überall in den Theatern, in den Restaurants, in den Konzerthäusern, die im Augenblick wieder aufmachen, die auf irgendeine Art und Weise den Betrieb eben dann doch möglich machen. Und längerfristig wird es vielleicht tatsächlich auch typologische Veränderungen geben. Man kann jetzt beispielsweise schon beobachten, wie wichtig die Parks geworden sind als öffentliche Räume. Und vielleicht wird es wichtiger werden, große Parks anzulegen, vielleicht weniger Straßen dafür, die Außenräume für andere Aktivitäten nutzen, etc. etc. Aber dafür ist es noch zu früh. Das sind Spekulationen.
Vielleicht dann Material für die nächste Ausstellung.
So ist es, ja.
Aber erstmal eröffnet die jetzt hier in der Akademie der Künste in Berlin im Hanseatenweg. Also in dem Teil, der sozusagen dort im Hansaviertel steht. Ist ja auch architektonisch durchaus ein sehr interessanter Kontext dort.
Absolut. Und es hat auch eine gewisse Geschichte da, denn nicht gerade das Hansaviertel ist ja ein wichtiger Teil der Wiederaufbaudiskussion. Die Akademie hat da eine große Rolle gespielt und wir greifen den Ball sozusagen ein bisschen wieder auf und versuchen ihn voranzuspielen.
Das sagt Matthias Sauerbruch, der Architekt und Kurator dieser Ausstellung über die Rolle der europäischen Stadt in Zeiten von Klimaerwärmung und demografischem Wandel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.